Super, dann wünschen wir euch, den Kindern, eine gute Zeit. Und auch euch, Sabine und Marlen. Gottes Segen euch. Ja, letzter Teil der Predigtreihe zu den 10 Geboten. 10 Worte der Freiheit haben wir es überschrieben. Hier steht es nochmal ganz groß da vorne. 10 Worte, mit denen Gott Freiheit, die er uns schenkt, sichern möchte, die uns gut tun sollen. Wir haben eben den Lesungstext gehört, wo jemand Jesus fragt, was ist eigentlich das Entscheidendste? Und Jesus sagt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und ich bin davon überzeugt, dass diese 10 Worte aus den 10 Geboten, dass sie uns genau dabei helfen möchten, dass sie uns dabei unterstützen möchten, Gott und den Nächsten ins Zentrum zu stellen. Heute schauen wir uns den Abschied an unter dem Titel Nächstenliebe praktisch. Hier geht es um unsere Beziehung zum Nächsten. Wir schauen mal rein und können direkt 2 Folien weiterklicken. Genau dahin, vielen Dank. Das sind die Verse, um die es heute gehen soll. 5. Mose 18, Vers 21. 5. Mose 5, 18 bis 21. Da heißt es, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Falsches gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. Und du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, nicht sein Feld, sein Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, nichts, was deinem Nächsten gehört. Ich glaube, dass diese Dinge absolut aktuell sind. Ich meine, gut, niemand wird wahrscheinlich großes Verlangen nach dem Esel des Nächsten haben. Oder die wenigsten. Also in Sellenroth gibt es einen Esel oder sogar 2. Da könnte man das schon noch anwenden. Aber wenn man diesen Esel mit etwas ersetzt, das gleichwertig ist von der damaligen Zeit zu unserer Zeit heute, dann wird deutlich, hier in diesen Versen steckt ganz, ganz viel Aktuelles drin. Und ich glaube, dass es sich lohnt, sie anzuschauen unter dem Stichwort Nächstenliebe praktisch. Schauen wir mal rein, einfach Stück für Stück. Aber bevor wir das tun, blende ich nochmal den Vers 17 ein. Den hatten wir letzte Woche schon. Da heißt es, du sollst nicht töten. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann wird deutlich, in diesen Versen 17 bis 19, da geht es um etwas, das ich tue, um die Tat. Beim Vers 20 geht es um das, was ich sage. Da geht es um meinen Mund. Und im Vers 21, da geht es eigentlich noch tiefer, da geht es um mein Herz. Und so können wir Stück für Stück uns mal an diesen 3 Punkten entlanghangeln. Immer im Blick auf unseren Mitmenschen. Ein erstes, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich weiß nicht, wie du heute hier morgen hierher gekommen bist. Also es gäbe ja auch nettere Themen, über die man sprechen kann, als über Ehebruch, oder? Schöner Tag, Sonntag, die Sonne scheint sogar, sommerlich. Oh, und dann so ein Thema. Aber gut, es ist vielleicht nicht so nett, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, auch darüber mal nachzudenken. Ehebruch beschreibt das sich einlassen mit einer rechtlich gebundenen Frau. Das heißt, da ist jemand, der gehört zu einem anderen. Man kann das natürlich auch rumdrehen, nicht nur im Verhältnis von Mann auf die Frau, sondern auch von der Frau zu einem Mann. Diese Person gehört zu jemand anderem und ich breche in diese Beziehung ein. Wenn ich selbst schon verheiratet bin, kommt dazu, dass ich selbst ja auch jemand anderem gehöre. Dann breche ich auch meine Ehe, wenn ich zu jemand anderem gehe. Gott sagt, es ist mein Wunsch, dass ihr mir ähnlicher werdet. Je ähnlicher ihr mir seid, desto angenehmer, desto besser wird das Miteinander sein. Und Gott sagt, ich bin ein treuer Gott und ich erwarte auch von euch, dass ihr Treue lebt. Damit ist Ehebruch nicht nur Untreue gegenüber dem Partner, sondern eben auch gegenüber Gott. Ehebruch. Da, wo etwas zerbricht, tut das weh. Ich weiß nicht, wer sich hier schon mal einen Knochen gebrochen hat. Obwohl ich gerne Sport mache, habe ich es bisher geschafft, mir noch keinen Knochen zu brechen. Das hat mich erfreut. Aber gut, das kann noch kommen. Joachim schüttelt den Kopf. Ich hoffe, das ist prophetisch. Ja, aber vielleicht kennt ihr das. Da hat man sich in Knochen gebrochen. Das tut ordentlich weh. Man könnte es auch mit zwei Puzzlestücken vergleichen, die zueinander kommen, die vielleicht aneinander kleben sogar, schön aneinander geklebt sind. Es gibt ja diese Puzzles, die man aufklebt und dann an die Wand hängen kann. Und eigentlich drückt das genau das aus, was in der Ehe passiert. Wo es heißt, in der Schöpfungsgeschichte, ein Mann verlässt seine Eltern und hängt sich an seine Frau. Und dieses an die Frau hängen, das heißt eigentlich kleben. Und zwar so eng klebt er sich an sie und sie kleben so eng zusammen, dass sie eins sind mit Leib und Seele. Und da, wo so eine Einheit, so ein Puzzlestück, das zueinander geklebt ist, auseinandergerissen wird, ja, da sind diese Puzzlestücke nicht, wie sie vorher waren. Da sind diese Verbindungsstücke ganz bestimmt gerissen. Das tut weh. Tut den beiden Partnern weh, tut Kindern weh, die dazugehören, vielleicht auch Menschen außen herum. Wenn Gott also sagt, mach keinen Seitensprung, brich deine Ehe nicht, brich deine Beziehung nicht, dann sagt er das nicht, um dir Freude zu nehmen, sondern zu geben. Es ist ein Wort der Freiheit, das hört sich ja so einschränkend an hier. Du sollst nicht Ehe brechen, ich würde mir was verboten und wenn mir was verboten wird, wird mir doch was genommen, oder? Im Gegenteil. Gott möchte dir etwas Gutes geben, möchte Freiheit, die er dir geschenkt hat, belassen. Investiere deine Kraft und Energie in deine Beziehung. Ich weiß, dass Beziehung nicht immer einfach ist, dass Beziehung nicht immer nur Honigessen ist. Das ist mir bewusst. Aber investiere deine Kraft und deine Beziehung da hinein. Anstatt in einen Seitensprung, der einen Tag Freude macht, macht er bestimmt, garantiert. Aber jahrelang Schwierigkeiten. In Sprüche 6, wir blenden diesen Vers kurz ein, da heißt es, wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, der mag das tun. Die Sprüche gehören zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Und ich glaube, da steckt eine Menge Weisheit drin. Auf lange Sicht vernichtet sich selbst, wer das tut. Man könnte in den Sprüchen noch vieles dazu lesen. Das ganze Kapitel 5 von den Sprüchen spricht darüber. Führt zu weit, das heute zu zitieren. Aber wenn du sagst, na, ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob das wirklich stimmt, Sprüche 5 könnte dich überzeugen. Da steckt Gutes drin. Ich zitiere aber nochmal Sprüche 7. Da geht es auch darum, zum Abschluss von diesem Punkt. Da heißt es eben über eine fremde Frau. Könnte aber auch ein fremder Mann sein. So macht sie ihn willig mit viel Überredung. Mit schmeichelnden Lippen verführt sie ihn. Betört folgt er ihr. Wie ein Ochse, den man zum Schlachten führt. Wie ein Hirsch, den das Fangseil umschlingt. Bis ein Pfeil ihm die Leber zerreißt. Wie ein Vogel, der in das Netz fliegt und nicht merkt, dass es um sein Leben geht. Darum, ihr Söhne, hört auf mich, achtet auf meine Reden. Dein Herz schweife nicht ab auf ihre Wege, verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat. Viele sind es, die sie ermordet hat. Ihr Haus ist ein Weg zur Unterwelt. Es führt zu den Kammern des Todes. Bäm. Das ist mal ganz schön deftig. Aber ich glaube auch ganz schön weise. Es wird hier mit ziemlich schlagkräftigen Bildern ausgedrückt, was hier in Sprüche 6, 32 ganz kurz steht. Gott möchte dir Freiheit schenken, wenn er sagt, lebe in Treue zu deinem Partner. Warum führe ich das heute an diesem Punkt so aus? Naja, auf der einen Seite, weil es zu den 10 Worten, zu den 10 Geboten gehört. Aber auch, weil ich glaube, davon überzeugt bin, dass es hilfreich ist, eine Grundentscheidung für sein Leben zu treffen. Und zwar dann, wenn man gerade einen klaren Kopf hat. Eine Entscheidung, die trägt. Und ich in völliger Klarheit getroffen habe, und die dann durchträgt, wenn vielleicht Kopf und Herz gerade mal schwer in Wallung geraten. Dann kann ich schlecht so eine klare Entscheidung treffen. Deshalb ganz große Ermutigung, triff eine Grundentscheidung. für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder und eigentlich für dich selbst, zu deinem Wohl. Soweit zu diesem Punkt. Nicht ganz angenehm, oder? Aber ich finde ihn wichtig. Das nächste. Du sollst nicht stehlen. Auch das eigentlich ein Wort der Freiheit. Gott befreit dich nämlich von der Angst, entdeckt zu werden. Jasmin und ich waren ja in Holland im Urlaub, in Zeeland. Das war richtig toll. Wir waren im kleinen, gemütlichen Städtchen Domburg. Hab jetzt erfahren, der Gerhard hat es erzählt, dass ganz früher mal eine Jugendgruppe hier im Nachbarort Ferien gemacht hat, in Westkapelle. Da hinten nicken auch die Köpfe und ich habe gehört, ihr habt auch da noch gute Erinnerungen dran. Uns hat es auch richtig gut gefallen. Ist so gemütlich, ist so ruhig dort, kleine Häuschen, toll. Und jetzt hingen aber in vielen Häusern, in den Fenstern, die zur Straße gewandt waren, so ein kleines Zettelchen. Und da stand drauf, was du nicht willst, das Mann dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und dann war da so ein Bildchen, wo stand, hier in dieser Ecke soll ein großer Hotelkomplex gebaut werden. Und die Anwohner sagten, das wäre ja schlimm, da verliert unser Ort total den Flair, den er hat. Das wollen wir nicht, das wollen doch andere auch nicht. Also lass das doch bitte. Was du nicht willst, das Mann dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Ist eigentlich eine Volksweisheit, die gut ist und die hierzu, zu dem du sollst nicht stehlen, auch richtig gut passt. Ein Beispiel. Da habe ich viel Schweiß investiert, viel Zeit und Kraft. Also jetzt nicht ich persönlich, das ist jetzt ausgedacht. Habe Äpfel geerntet, gepresst, habe guten Saft und Apfelwein daraus gemacht. Das hat eine Weile gedauert, musste abgekocht werden. Der Wein musste auch eine Weile stehen. Ich habe probiert, habe gesagt, na, ganz reicht's noch nicht, braucht noch ein bisschen. Nochmal probiert, ja, jetzt passt's, genau richtig. Habe Etiketten gedruckt, die Flaschen mit einem schönen Band verziert, sieht prima aus und ich will's auf dem Markt für Regionalartikel verkaufen und anbieten. Stelle ich hin, kommt jemand vorbei, der schnappt es sich und geht fort. Ist doch unfair, oder? Ich habe viel investiert und jemand kommt und schnappt es sich, ohne mir den Preis zu geben, den ich ausgeschrieben habe. Da macht jemand lange Finger und zack, ist es weg. Klarer Fall, wir merken, wir fühlen das, das ist ungerecht. Dasselbe gilt im Grunde auch für andere Bereiche unseres Lebens. Für Filme zum Beispiel, auf DVD oder Programme für den Computer oder Musik, ob die jetzt als CD daherkommt oder MP3 oder wie auch immer. Da haben Leute viel investiert, nachgedacht, wie kann ich es angenehm machen, wie kann ich es toll machen, um es dann anzubieten, wahrscheinlich nicht auf dem Marktplatz in Grünberg, sondern eher über ein Geschäft oder über das Internet, wie auch immer. Sie verkaufen ihr Produkt an die Leute, die Interesse daran haben. Jetzt sagen sich manche, naja, kaufen, also das geht auch billiger und einfacher. Ich kann ja auch den Kopierschutz aushebeln und kann es mir dann kostenlos ziehen oder saugen oder kopieren. Das ist leicht. Das ist kostenlos. Das ist möglich. Und das ist noch eins. Das ist unfair. Die Produzenten von Apfelsaft, Apfelwein, guten Filmen, hilfreichen Programmen und schöner Musik haben, so finde ich, ein Recht auf faire Behandlung. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Sagt ja auch die Bibel schon. Wenn ich solche Sachen heute kopiere, besteht nur eine ganz geringe Gefahr, dass ich persönlich belangt werde. In Ausnahmefällen, aber eigentlich passiert das sehr selten. Wenn ich Dateien teile oder sauge, selten passiert das. Natürlich, die Angst, entdeckt zu werden, ist vielleicht ganz latent, aber eigentlich kaum da oder nötig. Ich glaube, es geht aber auch gar nicht so sehr darum, ob mich jemand entdeckt. Vielmehr ist es eine Frage der Fairness. Jesus sagt dieses Sprichwort, was wir im Volksmund haben, ganz ähnlich, aber viel positiver. Im Volksmund heißt es, was du nicht willst, das Mann dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Jesus sagt ganz positiv, wie du möchtest, dass dich die Mitmenschen behandeln, so behandel sie auch. Und das beschreibt diesen Vers 19, glaube ich, richtig gut. Man könnte es auf verschiedenste Dinge anwenden. Ich habe heute einfach mal den Bereich Musik, Filme, DVD und so weiter ausgewählt. Es gibt faire Alternativen. Man könnte zum Beispiel bei Internetradios, die angeboten werden, mitschneiden. Das funktioniert, das ist legal, dafür gibt es sogar ganz hilfreiche Programme, die mir da die Lieder rausnehmen. Und es ist vor allem deshalb eine faire Alternative, weil über Radiosender ja auch Lohn an die Künstler fließt. Das ist erlaubt. Man mag auch in manchen Bereichen Musik, die man käuflich erworben hat, im privaten Bereich 7-mal weitergeben, aber eben nicht mehr. Auch da gibt es wohl solche Regelungen. Ich möchte euch einfach ganz viel Mut machen, auch in diesem Bereich fair umzugehen mit dem, was andere mit Schweiß hergestellt haben. Und schließe mit einem Zitat von Loriot. Loriot hat ja ganz verschiedene Dinge geschrieben, viele Sketche und so weiter, hat aber auch mal manche Reden geschrieben. Und in einer Rede an die Jugend schreibt er unter anderem Folgendes. Ich habe jetzt nicht den ganzen Text dabei, aber das zitiere ich jetzt mal kurz aus dem Kopf. Er sagt, naja, wir als ältere Leute, bei dem ganzen technischen Fortschritt ist gar nicht so leicht, da mitzuhalten. Ich muss da, sagt er, schon manchmal schauen, was habe ich jetzt in der Hand, Handy oder Rasierapparat, und das kann dann über Leib und Leben entscheiden, wenn ich das ans Ohr halte. Naja, aber er schließt diese Rede an die Jugend ab mit folgenden Worten. Er sagt, so bleibt mir die Hoffnung, ihr werdet nicht auf sämtliche Knöpfe drücken, die euch eine schrankenlose Technik zur Verfügung stellt. Vielleicht seid ihr dann die erste kluge Generation, die den wirklichen Fortschritt darin erkennt, nicht alles zu tun, was machbar ist. Gar nicht so lustig, aber weise finde ich das von dem alten Herrn Loriot. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wahre Worte. Auch hier eine Freiheit, die Gott uns damit schenken möchte. Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen. Dass ein Pastor im Urlaub, und damit meine ich jetzt nicht mich, ist nur eine ausgedachte Geschichte, da ist ein Pastor im Urlaub und hat viel Kaffee gekauft. Mehr, als er über die Grenze bringen dürfte. Jetzt kommt es darauf an, ihn durch den Zoll zu kriegen, ohne zu lügen. Er steckt also ein großes Paket Kaffee unter den rechten und ein anderes Paket Kaffee unter seinen linken Arm. Na, fragt der Zollbeamte, auch was eingekauft? Ja, mein Sohn, sagt der Pastor. 6 Pfund Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Alles klar, kein Problem, kommen Sie durch. Naja, so ungefähr geht das mit der Wahrheit. Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen. Das ist eigentlich ein Wort, das erstmal in den Zusammenhang einer Gerichtsverhandlung gehört. Oft gibt es eben kein Video von der Tat und deswegen sind die Zeugenaussagen so entscheidend. Da liegt so viel Gewicht drauf. Wenn hier jemand eine richtige Aussage macht, dann kann man sich darauf stützen und dadurch ist Gerechtigkeit möglich. Wo jemand aber sagt, natürlich erzähle ich die Wahrheit und er erzählt es nicht, da ja, entsteht Unrecht für den, der vor Gericht steht. Vor Gericht zu lügen, also ein Meineid, das ist der schlimmste Missbrauch im Umgang mit der Wahrheit. Doch mit 3. Mose 19, Vers 11, da gilt auch außerhalb des Gerichtssaals ganz allgemein. Du sollst nicht lügen. Lüge beinhaltet eine Täuschungsabsicht. Das finde ich ganz wichtig zu unterscheiden. Denn es mag jemand auf mich zukommen und sagen, Matthias, du hast gelogen, das stimmt gar nicht, was du gesagt hast. Und vielleicht hat das wirklich nicht gestimmt, was ich gesagt habe, aber ich wollte nicht täuschen. Ich habe die Situation nur falsch eingeschätzt oder es ist falsch, was bei mir angekommen oder was ich gesagt habe, ist im Ohr des Nächsten falsch eingetroffen, weil es missverständlich ausgedrückt war. Das ist keine Lüge. Das ist vielleicht ein Missverständnis oder eine falsche Aussage, aber ohne Täuschungsabsicht. Das finde ich wichtig, dass man hier unterscheidet. Lüge ist mit der Absicht, den anderen zu täuschen, verbunden. Gott sagt, ich bin ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Ein Gott, der sein Volk nicht betrügt. Und ich erwarte, dass auch ihr einander nicht betrügt. Und damit möchte ich euch Freiheit schenken, Gemeinschaft schenken. Denn da, wo ich mich auf das verlassen kann, was der andere sagt, kann Gemeinschaft blühen. Wo ich mich nicht mehr verlassen kann auf das, was der andere sagt, ziehe ich mich zurück und werden Mauern gebaut in Gemeinschaft. Das funktioniert nicht mehr. Ein Beispiel dafür sind Hasskommentare im Internet. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, auf Facebook kann ja jeder alles Mögliche posten, das heißt auf so einer im Internet mitteilen, was ihm gerade durch den Kopf geht. Und so gab es gerade im letzten Jahr den ein oder anderen Fall, wo Menschen Dinge dort veröffentlicht haben, die nicht gestimmt haben. Da hat jemand geschrieben, da wäre ein Asylsuchender, der hätte ein Mädchen vergewaltigt und ein Ohr abgeschnitten. Und alle Leute sind natürlich völlig in Aufruhr und auch besorgt. Wie geht man mit dem Fremden um, wenn da solche Dinge passiert sind? Und die Polizei guckt hinterher, guckt nach und die Sache stimmte gar nicht. Erfunden. Eine Lüge, ein schlimmer Umgang mit der Wahrheit, denn ein Wort ist wie ein Vogel, den man aus dem Käfig lässt. Man kann ihn nicht mehr einfangen. Er fliegt davon und ich kann ihn schlecht wieder greifen und so tun, als wäre nichts gewesen. Ein wahrhaftiger Umgang lässt Gemeinschaft gelingen. Wo ich aber mit Lüge agiere, wird vieles zerstört. Es gab auch etwas anderes, eine Meldung aus Gießen, wo im Supermarkt ebenfalls durch Flüchtlinge, wo es da zu sexuellen Übergriffen und Pöbeleien gekommen sei, wo die Filiale daraufhin geschlossen sein sollte. Der MDR, Mitteldeutsche Rundfunk, ist der Sache nachgegangen, hat Aldi Süd kontaktiert, wo das passiert sein soll, ebenfalls im letzten Jahr passiert. Es stellt sich heraus, die Meldung ist falsch, wurde in Facebook hineingestellt, ohne auf Tatsachen zu beruhen. Das ist schlimm. Denn das, so sagt die Polizei, kann auch öffentliche Ruhe durcheinander bringen. Deshalb, das sind natürlich jetzt ganz, ganz krasse Beispiele, aber sie machen eines deutlich, dass durch Wahrheit Gemeinschaft möglich ist. Mit diesem Gebot befreit Gott uns zu einem guten Umgang miteinander, befreit uns auch vor dem Versteckspiel, das nämlich Unwahrheit versteckt werden muss und entdeckt werden könnte. Wie gehe ich um mit Wahrheit? Mein Opa hat mir mal gesagt, Matthias, man muss nicht alles sagen, was man denkt oder was man weiß, aber was du sagst, muss richtig sein. Und das ist, glaube ich, ein weises Wort. Es ist nicht dran, in jeder Situation alles zu sagen, was mir vielleicht gerade im Kopf herumschwirrt oder was ich weiß. Es ist nicht immer hilfreich für den anderen, das zu hören. Aber was ich sage, soll richtig sein. Damit kann Leben gelingen. Wir schalten zum letzten Vers. Hier geht's ums Herz. Und auch hier ein Wort der Freiheit. Ich glaube, dass Gott uns mit diesem Vers dazu befreit, beziehungsweise dass er uns ein befreites Herz schenkt. Ein Herz, das frei ist von Gier, die einen bestimmen kann. Hier heißt es, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen und du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, nicht sein Feld, sein Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, nichts, was deinem Nächsten gehört. Hier ist von Gier die Rede und einem Verlangen, das mit dem Wunsch und dem Versuch verbunden ist, das zu besitzen, was dem anderen gehört. Im Grunde greift die erste Zeile nochmal das Wort zum Ehebruch oben auf. Aber dann geht es weiter mit dem Haus, oder dem Grundstück, mit der Firma des anderen oder seinem Auto, mit dem Handy, das der andere hat oder sonst etwas. Vielleicht könnte man Handy wirklich mit dem Rentier gleichsetzen oder mit dem Esel. Das waren damals die Tiere, die Werkzeuge, mit denen ich hantieren konnte. Heute ist es das Auto, mit dem ich unterwegs bin oder das Smartphone oder der Computer, mit dem ich arbeiten kann. Und was oft bei dem anderen irgendwie neuer ist als bei mir. Im Grunde fasst dieses letzte Gebot nochmal das zusammen, worum es vorher geht, und führt es auf die Wurzel zurück, auf unser Herz. Wer vergleicht, wird unzufrieden. Gier nimmt gefangen. Es wird immer andere geben, die mehr haben oder denen es besser geht. Es war für mich sehr eindrücklich gestern im Rahmen der Aussegnung von Liesel Erbes, dass in den kurzen Gesprächen, die im Anschluss liefen, dass zwei Leute gesagt haben, Liesel Erbes, die hatte es auch nicht immer leicht, ihr wisst es viel besser als ich, aber es war eine Frau, die Dankbarkeit und Zufriedenheit gelebt hat und die durch ihre Dankbarkeit und durch die Zufriedenheit, mit der sie unterwegs war, ein Vorbild war. Das haben gestern in diesen kurzen Momenten zwei Leute mir erzählt. Und da steckt, glaube ich, genau das hinter. Diese Einsicht, dass Gier und Vergleichen und Verlangen unzufrieden machen. Dass aber im Gegenzug Dankbarkeit so hilfreich ist. Berthold Auerbach hat gesagt, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Das finde ich auch ganz weise. Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Ich habe noch einen aktuellen Romantitel hier mal mitgebracht. Ich kenne den nicht, es ist ein Kriminalroman, Wohin die Gier dich treibt. Aber ich finde ihn ziemlich treffend, auch dass es dabei dann um Kriminalroman geht. Wo ich an Gier festhalte, wird nichts Gutes draus werden. Wo ich Dankbarkeit lebe, wird das Leben der anderen und mein Leben gelingen. Deshalb nochmal zurück zu unserem Vers. Der Schlüssel zur Zufriedenheit liegt nicht darin, andere zu übertrumpfen oder das zu nehmen, was sie haben. Er liegt in der Dankbarkeit, die sieht, was mir alles geschenkt ist. Sprüche 15, Vers 15, da heißt es, für die Elenden bringt jeder Tag Sorgen, aber für ein fröhliches Herz ist jeder Tag ein Fest. Für ein dankbares Herz, das fröhlich sieht, was es hat, ist jeder Tag ein Fest. Soweit zu den 10 Geboten. Du kannst nochmal die allgemeine Übersicht schalten. Ah, okay. Augenblick noch. Genau. Soweit zu den 10 Geboten. Gerade die letzten Punkte von heute haben ganz, ganz viel auf unser Verhältnis zu den Mitmenschen um uns herum gesprochen. Gottes Worte, die uns helfen möchten, dieses Miteinander zu gestalten. Wenn wir uns noch einmal überblicksmäßig vor Augen führen, die 10 Gebote, dann sieht das so aus. Wir haben uns jetzt so viel damit beschäftigt. Das ist jetzt mal auf Hebräisch, aber wir waren so tief drinne, wahrscheinlich könnt ihr jede Zeile jetzt übersetzen, oder? Vielleicht nicht. Ich auch nicht ganz. Aber ich habe das trotzdem mitgebracht, weil eine Sache total deutlich wird. Das sind also die 10 Gebote in der Grundsprache in Hebräisch. Und Hebräisch liest man ja von rechts nach links, deswegen ist das hier so rechts angeordnet und die Zahlen sind da rechts. Und ich habe was fett markiert, das sind die ersten Worte oben und das ist unten das letzte Wort. Und jetzt kommt die Übersetzung dazu. Die 10 Gebote, die 10 Worte in der hebräischen Bibel, der Grundsprache des Alten Testaments, die beginnen mit den Worten, ich, der Herr, dein Gott. Und die enden mit dem Wort, deinem Nächsten. Das finde ich sagenhaft, denn das gibt diesen 10 Worten eine unglaublich gute Klammer. Wenn Jesus sagt, wie wir es im Lesungstext gehört haben, worum geht's? Was ist das eigentlich, der Kernpunkt? Dann sagt er, der Kernpunkt ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Gott zu lieben mit allem, was du hast und den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Gott und der Nächste ist die Klammer, die um diese 10 Worte der Freiheit steht. Es sind Worte, die Gott uns mitgibt, mit denen er uns an die Hand gibt, wie diese Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten praktisch aussehen kann. Es sind weise Ordnungen, die uns helfen, das umzusetzen. In diesem Sinne möchte ich euch ganz, ganz viel Mut machen, diese 10 Worte nicht als reine Prinzipien zu sehen, als kalte Grundsätze wie ein Gesetzestext, sondern als Hilfestellung, die Gott dir gibt, um Freiheit, die er dir geschenkt hat, zu sichern. Wir erinnern uns, die 10 Gebote waren nicht die Grundlage dafür, dass die Israeliten aus Ägypten rausgeführt wurden. War nicht die Grundlage dafür, dass ihnen Rettung geschenkt wurde, sondern das war die Liebe, mit der Gott sie geliebt hat. Und das war das Blut eines Lammes damals, vom Passahlamm, dass sie rausgekommen sind in die Freiheit, genauso bei uns. Grundlage unserer Rettung ist nicht, dass wir das immer perfekt schaffen, diese 10 Worte umzusetzen, sondern Grundlage unserer Rettung ist die Liebe Gottes zu uns und das Blut eines Lammes, nämlich von Jesus Christus. Das führt uns in die Freiheit, das rettet uns. Sondern die 10 Worte sind Hilfen auf dem Weg, die mir helfen, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und du darfst diese 10 Worte praktisch werden lassen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gott sagt, du musst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Das wäre eine Überforderung. Von daher müssen wir diese 10 Worte immer in dem Zusammenhang des Evangeliums predigen, wo wir wissen, Rettung schenkt mir Gott. Und Kraft, ihm ähnlicher zu werden, schenkt mir Gott ebenfalls durch seinen Heiligen Geist. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Lebt aus der Kraft, die ich in euch hineinströmen lasse. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. In diesem Sinne, Gott mit euch auf diesem Weg. Mögen diese 10 Worte der Freiheit euch und eurem Nächsten und eurer Beziehung zu Gott gut tun. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Ein Lied, das auf den zweiten Blick genau das aufgreift, wo es eigentlich auch um Liebe geht, die wir empfangen haben und die wir an unseren Nächsten weiterreichen können. Ins Wasser fällt ein Stein. Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Und es ist gute Tradition, am Ende um Gottes Segen zu bitten. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir dürfen einfach uns jetzt nochmal in seine Nähe begeben und um seine Hilfe, seinen Beistand, seinen Segen, sein Gelingen bitten. Für diesen Tag und die kommende Woche. Ich lade euch ein, aufzustehen, wo euch das möglich ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So segne dich der liebende und allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Bis bald.